Ja, hallo auch von mir. Und ich danke euch für den Verlauf des Gottesdienstes. Ich danke dir, Henry, dass du den Psalm 103 gelesen hast. Ja, von den guten Gaben, von denen wir da lesen, die wir vom Vater des Lichts haben. So wie du auch selber gesagt hast. Ich danke dir, Willi, auch für die gute Einleitung, für die Einsegnung. Und danke auch für dieses Lied über Jerusalem. Und in der Einleitung hast du gesagt, die Menschen oder die Jünger, die Priester und die Pharisäer, wer da auch immer zugegen war im Tempel, ja, die wurden von den Kindern gestört. Und heute werden wir auch noch weiter hören, wie diese Menschen, die sich von den Kindern gestört fühlten, wie sie sich sogar von Jesus gestört fühlten. Es waren die gleichen Menschen wahrscheinlich. Davon werden wir gleich noch mehr hören. So viel zur Einleitung. Das Thema heute soll auch fortgesetzt werden jetzt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Darum soll es heute auch gehen. Da ist das, es ist eingeblendet. Licht spielt in unserem Leben ja eine große Rolle, finde ich. Denn ohne Licht, da wären unsere Augen überflüssig. Da bräuchten wir unsere Augen nicht. Und bemerkenswert ist es, dass Gott das Licht am ersten Schöpfungstag schuf. Als erstes, als er mit seiner Schöpfung begann, die 7 Tage dauerte. Und es scheint merkwürdig, wenn man darüber nachdenkt, Gott erschafft erst das Licht und erst später die Sonne. Und es scheint ein Widerspruch zu sein. Aber wir müssen bedenken, die Sonne ist ein Lichtspender. Und warum sollte Gott nicht erst das Licht schaffen, das Medium, und erst anschließend die Quelle, also die Sonne zum Beispiel, also eine der Quellen? Gott selber ist Licht. Wir lesen es in der Offenbarung. Er ist das Licht. Im neuen Jerusalem, im Paradies, da wird es keine Sonne geben, denn dort ist Jesus Christus. Er ist das Licht. Also es gibt mehrere Lichtquellen. Und deswegen ist es kein Problem für Gott, erst das Licht zu schaffen und dann eine Lichtquelle. Und Licht bildet eine Grundlage in unserem Leben. Und nur durch Licht ist Leben möglich. Und interessant ist auch, dass durch den Aufenthalt im Sonnenlicht unser Körper ein Vitamin bildet. Es ist auch eigentlich ein Hormon, aber man nennt es Vitamin D, was die Grundlage für ein starkes Immunsystem ist. Und nur wenn Vitamin D im Körper vorhanden ist, dann kann der Körper erst überhaupt andere Vitamine aufnehmen. Das heißt, Vitamin D bildet eine Grundlage für ein starkes Immunsystem. Und ohne Vitamin D kann unser Körper trotz guter Ernährung eigentlich nicht so gesund sein, wie er sonst könnte. Also es macht Sinn, sich dem Sonnenlicht auszusetzen. Licht hat auch im religiösen Leben eine starke symbolische Bedeutung. Das zeigen zum Beispiel viele Kerzen und Lichter, die wir besonders in der dunklen Jahreszeit anzünden. Oder nach Katastrophen, da werden viele Kerzen aufgestellt und wird der Opfer gedacht. Auch bei religiösen Festen spielt Licht eine große Rolle. Irgendwie will der nicht weitermachen. Ah ja, jetzt. Ja, da sind wir schon bei einem Fest. Und das ist das Sukkot-Fest. Und wir sehen hier das Bild. Es ist eine Laubhütte. Und diese Laubhütten, die nennt man auch Sukkot. Also es ist das Laubhüttenfest aus Israel. Und davon lesen wir in Johannes Kapitel 7. Das ist eine Begebenheit, dass Jesus nach Jerusalem geht, während dort dieses Laubhüttenfest gefeiert wird. Und interessant ist auch, diese Laubhütte, sie ist so aufgebaut, dass das Dach nicht ganz geschlossen ist. Dass es auch, ob am Tag oder auch nachts, dass dort immer Licht reinscheint. Einmal durch die Sonne am Tag und nachts durch den Mond und die Sterne. Also es ist Absicht, dass das Dach nicht ganz geschlossen ist. Und jedes Jahr findet es im Herbst statt in Israel. Und zwar 5 Tage nach dem Versöhnungstag, vom 15. bis zum 21. Tischri. Das ist so September, Oktober, es ist der 7. Monat im jüdischen Kalender. Und dann leben halt die Juden, es sind orthodoxe Juden, die das bis heute machen, die diese Hütten bauen. Und sie erinnern sich bei diesem Sukkot-Fest an die 40-jährige Wüstenwanderung, wie Gott sie durch die Wüste geführt hat, also ihre Vorfahren, und sie in das versprochene Land gebracht hat und sie immer genug zu essen und zu trinken hatten. Und während des Festes, was 8 Tage dauerte, gab es besondere Zeremonien. Und auf 2 möchte ich stehen bleiben heute. Die erste Zeremonie war, dass ein Priester 7 Tage lang, also jeden Tag des Festes, also fast jeden Tag, also 7 Tage lang, den 8. Tag nicht, er ging zum Teich Siloa, schöpfte dort Wasser und brachte es in den Tempel und goss es in eine Schale. Und das stand symbolisch dafür, dass wenn der Messias kommt, die ganze Erde ihn erkennen soll. Wie die Wasser den Meeresgrund bedecken, nach Jesaja 11, 9. Und die zweite Zeremonie war, da marschieren oder gehen die Menschen mit Fackeln in den Händen um den Tempel herum und befestigten die Fackeln anschließend rund um den Tempel als Zeichen dafür, dass wenn der Messias kommt, er ein Licht für die Ungläubigen sein würde. Nach Jesaja 49, Vers 6. Ja, es ist auch ein Fest der Herbsternte. Und was braucht man eigentlich für eine gute Ernte? Man braucht Wasser und man braucht Licht, das heißt auch Wärme. Und damals gehörte es zu der religiösen Pflicht der Männer, nach 5. Mose 16, 16, dass die Männer zum Laubhüttenfest nach Jerusalem reisten. Und so wollten die Brüder von Jesus mit ihm zusammenreisen. Davon lesen wir im Johannesevangelium, also ja, wie gesagt, in Kapitel 7, Versen 4 bis 5. Und interessant ist, obwohl die Brüder von Jesus dazu einluden, mitzukommen, eigentlich glaubten sie selber nicht, dass er der Messias ist. Und das lesen wir in diesen beiden Versen. Kein Mensch versteckt sich, wenn er bekannt werden will. Wenn du schon Wunder vollbringst, dann tu es vor aller Welt. So konnten seine Brüder nur reden, weil auch sie nicht an ihn glaubten. Ja, und so wusste Jesus, dass es eigentlich zu früh wäre für ihn, jetzt mit seinen Brüdern mitzukommen. Denn es herrschte in Jerusalem Unruhe, gerade von diesem gesprochenen Wunder, wo die Brüder ihn darauf hinweisen. Es herrschte im Volk Unruhe. Und in Versen 10 bis 12, da lesen wir, nachdem seine Brüder nach Jerusalem gereist waren, ging auch Jesus dorthin, allerdings heimlich und ohne öffentlich in Erscheinung zu treten. Die führenden Männer des jüdischen Volkes suchten ihn während des Festes und fragten überall, wo ist denn dieser Jesus? Auch unter den Festbesuchern wurde viel über ihn gesprochen. Einige hielten ihn für einen guten Menschen, andere wieder behaupteten, er verführt das Volk. Ja, die vollbrachten Wunder von Jesus, sie zwangen die Menschen, Stellung zu beziehen, sich zu entscheiden, an ihn zu glauben oder nicht an ihn zu glauben. Deswegen geht Jesus so gegen Mitte des Festes dann dahin zu diesem Laubhüttenfest und geht in den Tempel und nutzt dieses Fest, nicht die Ehre für sich selber zu beanspruchen, sondern seinen Vater groß zu machen. Das wird im Vers 18 deutlich. Ach so, hier ist noch ein Bild von dem Tempel der damaligen Zeit. In diesen Tempel ist Jesus dann reingegangen. Wer seine eigene Lehre verbreitet, dem geht es um das eigene Ansehen. Wer aber Anerkennung und Ehre für den sucht, der ihn gesandt hat, der ist vertrauenswürdig und hegt keine falschen Absichten. Ja, und Jesus, er war der Einzige, von dem man es sagen konnte. Und es sollte eines jedes Dieners sein. Ja, die Ehre nicht für sich zu beanspruchen, sondern sie an den Vater des Himmels abzugeben. Und genau das war das Problem der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und anstatt versuchen zu erkennen und festzustellen, ja, das ist der Messias, auf den wir so lange warten. Denn die Wunder, die er tut, sie stimmen mit den Schriften, die hier im Tempel liegen, überein. Aber nein, sie schmiedeten Pläne, um Jesus loszuwerden. Wie sie ihn aus dem Weg schaffen könnten. Darüber dachten sie nach. Anstatt sich zu wundern, ärgerten sie sich, dass Jesus nicht ihre eigenen Satzungen, ich weiß nicht, wie viele es waren, ich glaube 613 Satzungen, dass er sich nicht an ihre Satzungen hielt, und deswegen ärgerten sie sich. Aber es waren menschliche Satzungen. Aber es waren auch viele unter den Menschen, die an Jesus glaubten. Und so lesen wir in Vers 31, viele seiner Zuhörer im Tempel aber begannen an Jesus zu glauben und sagten, der Christus kann wohl kaum mehr Wunder vollbringen als dieser Mann hier. Ja, es haben doch viele begriffen, dass Jesus der Messias sein müsste. Und den Pharisäern und den Priestern und den Schriftgelehrten, es passte ihnen nicht, dass die Leute so positiv über Jesus dachten. Und sie in diesem Kapitel 7 lesen wir sogar, dass sie versucht haben, Jesus festnehmen zu lassen. Aber die Soldaten, die kamen unverrichteter Dinge zurück und berichteten, dass sie von Jesus so beeindruckt waren, dass sie es nicht wagten, ihn festzunehmen. Und am achten Tag des Festes, da wurde kein Wasser mehr aus dem Teich Siloah geholt und in den Tempel gebracht. Die Schale blieb an diesem achten Tag leer. Und diese Situation nutzt Jesus, um den Menschen zu zeigen, dass er es eigentlich ist, auf den sie warten. Verse 37 bis 38. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und Jesus gebraucht diese erste Zeremonie, wofür sie bestimmt war, damit sie erkennen, ja, dass er der wahre Messias ist. Und dass sie erkennen, dass wenn sie sich auf Jesus einlassen, dass ihr Durst gestillt wird, dass diese Sehnsucht nach Beziehung zu Gott und nach Ewigkeit, dass sie erfüllt wird. Aber die Pharisäer, sie machen das Gegenteil. Sie versuchen immer weiter etwas zu finden, damit sie Jesus verhaften können. Und diesmal versuchen sie es mit einer Ehebrecherin. Und wie heuchlerisch dieses Vorgehen von ihnen war, das erkennt man schon daran, ja, dass sie den Mann, der eigentlich ebenfalls ein Ehebrecher war, dass sie den laufen ließen. Und sie brachten nur die Frau vor Jesus. Und sie machten Jesus darauf aufmerksam, dass Mose befohlen hat, solche Frauen zu steinigen. Und sie wollten wissen, was sollen wir jetzt mit dieser Frau tun? Sie wollten Jesus eine Falle stellen. Denn sie wussten, die Römer erlaubten nicht die Steinigung. Die Römer erlaubten nur Kreuzigung. Sie erlaubten den Juden keine Todesstrafe auszuführen. Hätte Jesus jetzt geantwortet, sie sollen sie steinigen, hätte er gegen das römische Recht verstoßen. Und dann hätten die Pharisäer ihn vor den Römern anklagen können. Hätte Jesus gesagt, sie sollen sie nicht steinigen, hätte Jesus gegen das Gesetz des Mose verstoßen. Und dann hätten die ihn vor den Hohen Rat geschleppt und hätten ihn dort verklagen können. Doch Jesus, er sagt weder das eine noch das andere. Er sagt in Kapitel 8, Vers 7, als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ja, es wird kein einziger Stein geworfen, denn sie sind alle nicht ohne Sünde. Und sie sind auch zu feige. Denn wenn sie jetzt angefangen hätten, Steine auf sie zu werfen, dann hätten sie ja selber gegen das römische Gesetz verstoßen. Und dann könnte man sie anklagen. Und so gehen sie alle davon. Und als alle weg waren, sagt Jesus zu der Frau im Vers 11, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, Jesus lässt sich nicht einfangen durch die List der Pharisäer. Er kennt jeden Menschen und durchleuchtet ihn. Und so deckt er all ihr Tun auf. Und nach all diesen Ereignissen hört Jesus nicht auf. Und im Gegenteil, er will die Festbesucher auf die zweite Zeremonie hinweisen, die praktiziert wurde. Und vielleicht brannten die Fackeln am Tempel immer noch. In Vers 12, da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, wie gesagt, Israel erinnert sich bei diesem Fest an die 40-jährige Wüstenwanderung durch die Wüste. Und sie wurden am Tag durch die Wolkensäule geleitet und in der Nacht durch die Feuersäule. Und wenn sich die Wolke erhob, so zog das Volk weiter. Und wenn die Wolke stehen blieb, dann ließ sich das Volk nieder. Und genauso wie Israel damals dieser Wolken- und Feuersäule nachgelaufen ist und sie deshalb nicht in der Wüste umkamen, genauso sollen die Menschen auf Jesus schauen. Jesus nutzt nicht umsonst dieses Fest dazu. Und dann würde er sie sicher ans Ziel bringen. Denn genauso wie diese Wolke in der Wüste ihr Orientierungsziel war, so ist es Jesus heute. Gott sagt durch Jesaja über den kommenden Messias in Kapitel 42, Vers 6b: Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Also wenn die Pharisäer sich auf die Schriften konzentriert hätten, wenn sie es verglichen hätten, Jesus sein Reden mit den Schriften, dann hätten sie es wissen können, dann hätten sie es gewusst, dass Jesus das Licht der Welt ist, von dem hier gesprochen ist. Dass er dieser angekündigte Messias ist. Ja, für ihn, allein für den Messias wurden ja auch diese Zeremonien eingeführt. Ja, auch Johannes nimmt zu Beginn seines Evangeliums diese Prophetie vom Licht für die Heiden auf. Und er sagt darüber in Johannes 1, Verse 4 bis 5, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ja, und wir wissen heute tatsächlich, Jesus war stärker als die Finsternis, stärker als der Teufel, als der Widersacher Gottes. Und Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt und so die Macht der Finsternis genommen. Und wenn Jesus im Tempel das sagt, dass er das Licht der Welt ist, dann müsste es eigentlich den Schriftverständigen eigentlich klar geworden sein, was er damit sagen wollte. Aber sie wollten es nicht glauben. Sie haben Stellung bezogen und haben sich entschieden, nicht zu glauben. Ja, sie greifen sogar Jesus an in Johannes 8, 13. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Mit anderen Worten, wir glauben dir nicht, dass du der Messias bist. Du hast nicht das Recht, dich auf diese prophetischen Worte, die damals aufgeschrieben wurden, zu beziehen. Natürlich hatte Jesus das Recht. Es gibt niemand sonst, ja, der auf diese Prophetien zutreffen würde. Und durch diese beiden Zeremonien offenbart sich Jesus auf diesem Laubhüttenfest als der Messias. Er ist das Licht, von dem die Propheten gesprochen haben. Und er ist das Licht auch von heute, auch von der heutigen Welt. Die Welt hat sich nicht verändert seitdem. Ja, leider weichen viele Menschen diesem Licht aus. Genauso wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Mit der Ehebrecherin wollten sie Jesus dazu bringen, dass sie ihn anklagen könnten und dass sie ihn verhaften könnten. Aber in Jesus seiner Antwort begegnete ihnen Jesus das Licht Gottes und mit seiner Weisheit. Sie hätten es erkennen können, dass sie nicht besser waren als diese Ehebrecherin. Denn sie waren ebenfalls Sünder. Und ich will sogar behaupten, die Ehebrecherin war besser dran als diese Schriftgelehrten. Denn ihre Sünde wurde aufgedeckt und sie hat sich in das Licht Jesu gestellt. Die Sünden der Pharisäer waren immer noch nicht aufgedeckt. Eigentlich waren es hinterhältige Heuchler. Sie haben gar nicht die Wahrheit gesucht, sondern lediglich ihre Machtstellung ausgebaut und sie verteidigt. Sie hätten Jesus fragen können, Wie können wir unsere Schuld loswerden? Die Ehebrecherin, sie ist ihre Schuld losgeworden. Aber wie können wir unsere Schuld loswerden? Doch sie zogen es vor, sich von Jesus zu entfernen. Und so zogen sie sich in ihre Finsternis wieder zurück, wie in Johannes Kapitel 3, Verse 19 bis 20. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Ja, die Pharisäer, die haben das Licht von Jesus nicht ausgehalten. Und statt Jesus Recht zu geben, gingen sie von ihm weg und schmiedeten weiter Pläne, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ja, ihn sogar zu töten. Was passiert denn, wenn man sich dem Licht Jesu aussetzt? Vers 21. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht. Und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Ja, wer Jesus nachfolgt, er wird das gleiche Licht bekommen. Er wird das Licht des Lebens besitzen. Das Licht Jesu wird ihn nicht nur anleuchten, es wird ihn durchleuchten und es wird ihn ausfüllen. Es wird in ihm wohnen. Jesus wird in denen wohnen, die ihm nachfolgen. 2. Korinther 4, 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ja, Paulus, er vergleicht hier die Umkehr eines Sünders mit der Erschaffung des Lichts am ersten Schöpfungstag. Und derselbe Gott, der das Licht schafft, ist Licht in Person. Jesus Christus ist das Licht. Er will in meinem und er will auch in deinem Herzen wohnen. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und Jesus selbst sagt zu uns in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, Menschen des Lichts, das sind Menschen, die in der Gegenwart Jesu stehen, die in der Gegenwart Gottes leben. Das sind Menschen, die sich der täglichen Gegenwart Gottes bewusst sind. Sie leben im Bewusstsein, dass Gott mit ihnen unterwegs ist und er sie immer und überall begleitet. Vielleicht kann das sogar für einen oder anderen unangenehm sein, wenn man erfährt, Gott ist immer bei mir, er begleitet mich immer. Vielleicht haben sie Angst, dass Gott ihr Leben dadurch einschränken würde, ihre Freiheit beschneiden würde. Aber für mich persönlich hat dieser Gedanke etwas Befreiendes. Es ist mir wichtig, so zu leben, dass Gott es gefällt. Für mich persönlich ist Gott kein Spielverderber. Ich weiß, dass Gott mir die Freude nicht nehmen will, sondern er will sie mir geben. Ich weiß, das, was Gott nicht gefällt, das wird auch mir nicht gut tun. Und deswegen will ich eigentlich so leben, dass es Gott gefällt. Und ich will so leben. Johannes schreibt in 1. Johannes 1,7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ja, wenn du Jesus heute noch nicht kennst, dann entscheide dich richtig. Beziehe Stellung, aber wähle das Richtige. Geh nicht so, wie die Pharisäer gegangen sind, ohne Vergebung zu empfangen. Die Ehebrecherin hat die Vergebung empfangen. Und genauso wie das Sonnenlicht unseren Körper gesund macht, wenn man sich dem Sonnenlicht aussetzt, macht Jesus deinen geistlichen Körper gesund, wenn du dich in sein Licht stellst. So wie das Volk Israel in der Wüste von Gott 40 Jahre lang mit Brot und mit Wasser und nachts mit Licht und mit Wärme versorgt wurde, wird Jesus deinen inneren Menschen, dein geistliches Leben erfüllen, indem er dich satt macht, indem er deinen Durst stillt und dich mit seinem Licht durch das ganze irdische Leben leitet. Und die 40 Jahre Wüstenwanderung stehen für eine Länge eines Menschenlebens, ein Sinnbild für ein Menschenleben. Und Jesus selbst hat auf alles verzichtet. Er war hungrig, er war durstig und er war auch in der Finsternis. Und nur deswegen, damit du und ich es nicht mehr sein müssen. Am Kreuz hat Jesus, obwohl aus ihm Ströme lebendigen Wassers fließen, auf einmal Durst und sagt, ich habe Durst. Und der das Licht ist, auf einmal wurde es finster um ihn herum und nicht nur um ihn, sondern auch in ihm, weil sein Vater ihn verlassen hatte. Und dieser Zustand, in dem sich Jesus am Kreuz befand, spiegelt den Zustand der Menschen und der Besucher des Laubhüttenfestes wider, die sich ja gegen ihn entschieden haben. Und diese Silberschale, die am letzten Festtag ohne Wasser blieb, spiegelt unser Leben dar, wenn wir unser Leben ohne Gott verleben. Ein Leben ohne Gott wird am Ende ja wie eine leere Schale sein. Es wird ohne Inhalt sein. Und deswegen gilt diese Einladung Jesu an jeden Menschen, der Durst hat und der Hunger hat und der in der Dunkelheit lebt. Jesus hat am Kreuz für dich und für mich alles ertragen, damit du und ich es nicht mehr ertragen müssen. Und ich bitte dich, wenn du dich noch nicht in sein Licht gestellt hast, tu es, stell dich in sein Licht und dann lass dich heilen. Amen.